Kräuterwelten.
Hey, hey, ich bin's, die Alex. Die eine oder der andere mag es vielleicht gemerkt haben, ich habe letzte Woche geschwänzt. Also nicht wirklich geschwänzt. Ein dummes, blödes, nerviges und ausnockendes kleines Virus-Scheißerchen hat mich aus dem Verkehr gezogen. Am Freitag war ich zwar schon wieder ziemlich gut dabei, aber zum Podcasten hat's dann doch nicht gereicht. Und deswegen gibt es den in der letzten Episode angekündigten stinkenden Storchschnabel erst heute. Ich hoffe, ihr seid von unliebsamen Besuchern verschont geblieben und konntet den Sommer und all das, was er uns schenkt, bisher so richtig genießen. Aber jetzt zum stinkenden Storchschnabel, den die meisten eher als Rupprechtskraut kennen. Botanisch und vornehm ausgedrückt dann Geranium robertianum. Der Name Robertskraut leitet sich wohl, vielleicht, von dem Botanischen ab. Und auch die sonstigen landläufigen Namen verraten schon so einiges. Hier gibt's zum Beispiel das Gichtkraut, das Rotlaufskraut oder auch Gottes Gnadenkraut. Es ist eines der Geraniengewächse, über die auch ich mich freue. Ihr hört schon, ich bin nicht gerade der größte Geranienfan. Finden kann man das Rupprechtskraut häufig in feuchten Wäldern, an Zäunen und Hecken, aber auch in Mauerspalten oder gar auf Geröll. Wie aber kommt nun dieses Gewächs aus der Familie der Geranien zum Namen stinkender Storchschnabel? Das stinkend stammt wohl von dem doch sehr herben und vielleicht auch erst einmal fremden Geruch der Blüten und auch der Blätter, wenn man sie zerreibt. Wobei bei weitem nicht alle, die daran schnuppern, den Geruch als stinkend empfinden. Die, die den Geruch aber als abstoßend empfinden, beschreiben ihn als Bock- oder Wanzengeruch. Wobei ich jetzt nicht wüsste, wie genau Wanzengeruch riecht. Und den Storchschnabel, den sieht man ganz deutlich nach der Blüte. Denn die Form der Fruchtstände erinnern definitiv an den Schnabel eines Storches. Vielleicht kommt es auch von den Stängeln, die so ein bisschen leicht rot überlaufen und starksig sind. Ich glaube, ich bleibe beim Fruchtstand. Interessanterweise lässt sich aber auch mit dem Wort Geranium ein Vogelzusammenhang herstellen. Denn Geranium geht auf das griechische Wort Geranos zurück. Und das wiederum bedeutet Kranich. Gut, Kranich ist jetzt kein Storch, aber zumindest ein Vogeltier. Und mit etwas größerem Schnabel, der ebenfalls an den Fruchtstand des Rupprechtskrauts erinnert. Dass dieses, wenn nicht gerade in der Blüte stehende, doch eher unscheinbare Kraut, aber auch über eine immense Heilkraft verfügt, das ist im Allgemeinen nicht so wirklich bekannt. Ganz im Gegensatz zur Ringelblume der letzten Episode. In der europäischen Volksmedizin wurde und wird der stinkende Storchschnabel bei Fieber, bei Unterleibsentzündungen, zur Blutstillung, aber auch bei Darmbeschwerden eingesetzt. Man sprach und spricht dem Rupprechtskraut eine reinigende, entgiftende und auch ziehende Eigenschaft zu. Das wiederum deckt sich auch mit dem, was sowohl Hildegard von Bingen als auch Hieronymus Bock oder Matthiolus so sehr an dem Kraut schätzten. Seine zusammenziehende, fiebersenkende und schmerzlindernde Kraft. Verwendet wird sowohl das ganze Kraut als auch die Wurzel. Zumeist wird das gesammelte Kraut zu Tee oder auch für Auflagen verwendet. Aufs Kraut und Wurzel lässt sich aber, wie immer, auch hervorragend eine Tinktur herstellen. Und wenn es ganz schnell gehen muss und der stinkende Storchschnabel, beispielsweise auf einer Wanderung, gerade durch seine Präsenz seine Hilfe anbietet, dann kann man durchaus auf den frischen Blättern kauen und diese dann, wenn sich die Wunde nicht gerade eh im Mund befindet, auf eine Wunde oder auch einen Insektenstich auflegen. Ihr erinnert euch an den landläufigen Namen Rotlaufskraut? Unter Rotlauf versteht man heute die Wundrose oder das Erysipel, was eine sehr schmerzhafte Erkrankung der Haut einhergehend mit Überwärmung und Schwellung ist. Eine Erkrankung, die sowohl Mensch als auch Tier betreffen kann. In alten Zeiten, aus denen ja der Name Rotlaufskraut stammt, verstand man unter Rotlauf den Milzbrand und behandelte diesen auch damit. Und der stinkende Storchschnabel hat nicht umsonst den Namen Rotlaufskraut bekommen. Aus den frischen Blättern bereitete man auf Grundlage von Schweineschmalz eine Salbe und bestrich damit die betroffene Hautstelle. Ein leider vergessenes, aber doch wohl sehr probates Mittel gegen diese schmerzhaften Erkrankungen. Die im Rupprechtskraut enthaltenen antioxidativen, antientzündlichen und antibakteriellen Inhaltsstoffe können hier ihre volle Bandbreite zeigen. Und dann bin ich bei meinen Recherchen noch über einen Kräutergelehrten aus Österreich gestolpert, der im Jahr 2012 im Alter von 88 Jahren verstorben ist. Sein Name war Ignaz Schliffny. Ich kannte ihn bisher nicht. Er installierte unter anderem gut 60 Heil- und Schaugärten in Österreich und Deutschland, schuf die Pflanzenausbildung Volksheilkundlicher Kräuterkurs nach Ignaz Schliffny zum Kräuterexperten und galt als ein Pionier der Biolandwirtschaft. Und eben dieser Ignaz Schliffny hatte für das Rupprechtskraut noch ein ganz anderes Einsatzgebiet gefunden und empfohlen. Er empfahl bei unerfülltem Kinderwunsch eine dreiwöchige Teekur mit 2 Tassen pro Tag, um dem Kinderwunsch nachzuhelfen. Denn laut ihm wurde dem Rupprechtskraut auch eine hormonsteigernde Wirkung zugesprochen. Und auch hier, sowohl bei Mensch als auch bei Tier, denn Kühe, die das Rupprechtskraut zu fressen bekamen oder bekommen, sollten wohl ebenfalls leichter aufnehmen können. Für den innerlichen Gebrauch oder Genuss, kulinarisch gesehen, fällt mir zum Rupprechtskraut nicht wirklich viel ein. Natürlich könnte man die frischen jungen Blätter mit in den Salat geben oder den Kräuterquark oder was auch immer. Aber da wir nun mal von wesentlich schmackhafterem Grün, das auch noch in größerer Menge direkt vor unserer Nase wächst, umgeben sind, denkt man dann doch eher selten an dieses Kraut. Aber man könnte sich zumindest einen Wein, also einen Storchschnabelwein, ansetzen und ihn als gute Medizin zur Magenberuhigung oder auch bei sommerlichen Durchfällen als heilsamen Schatz im Kühlschrank hüten. Aber der Storchschnabel wirkt noch auf ganz anderen Ebenen. Paracelsus empfahl, das Kraut zu essen, um das Herz zu stärken und die Schwermut zu verlieren. Hildegard von Bingen sah das ähnlich, wenn nicht gleich, und gab somit folgenden Rat. Wer am Herzen Beschwerden hat und immer traurig ist, der nehme Storchschnabel und weniger und zerstoße das. Dieses Pulver soll er oft mit Brot essen und sein Herz wird gestärkt und froh sein, weil die Kälte des Storchschnabels vermischt mit der Wärme von den anderen Kräutern und mit der Kraft des Brotes die zurückgebliebenen warmen und kalten Säfte, die das Herz schädigen, zur Gesundheit zurückbringt. Soweit ich das nachrecherchieren konnte, waren diese anderen Kräuter der Wegerich und die Malvenwurzeln. Vielleicht kann der oder die eine ja mal eine Verreibung mit dem Storchschnabel machen und berichten, was auf der seelischen Ebene erlebt wurde. In der Welt der Räucherkundigen steht der stinkende Storchschnabel ganz oben bei Traumata und Schocks. Er wirkt lösend auf psychische Blockaden und lässt die Psyche damit wieder in ihr Gleichgewicht zurückfinden. Und auch hier findet sich wieder die Parallele zum phytotherapeutischen Gebrauch. Es geht um Entgiftung. Nur hier um die Entgiftung auf Seelenebene. Die Welt der Blütenessenzen dagegen setzt mit einer Ruprechtskraut-Blütenessenz an einem anderen Hebel an. Die Blütenessenzen stehen für den Antrieb, die eigenen Fähigkeiten zielstrebig umzusetzen und eine zu geringe Selbsteinschätzung loszulassen, die Selbstliebe zu fördern und die eigenen Möglichkeiten bestmöglich auszuschöpfen. Die Recherchen zum stinkenden Storchschnabel waren auch für mich ziemlich erkenntnisreich. Denn bis auf die Anwendung bei Kühen und deren Verletzungen bzw. tatsächlich dem Rotlauf, hatte ich bis dato nicht allzu viel Wissen zum Ruprechtskraut aufgenommen. Und ich denke, ich werde viel zu experimentieren haben. Und natürlich habe ich mir auch schon Gedanken zur nächsten Episode gemacht. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich auf meiner Schottlandreise sehr wohl von einer Pflanze ein bisschen überrollt wurde. Nur stand sie noch nicht in der Blüte, war aber an den Fairy Glens in Massen am Wachsen. Der rote Fingerhut. Eine auch bei uns verbreitete und ziemlich giftige Pflanze. Nichtsdestotrotz eine faszinierende Pflanze. Ich freue mich bereits jetzt auf die Vorbereitungen zur nächsten Episode. Euch wünsche ich bis dahin wunderbare Sommertage mit ganz viel Zeit für euch und noch mehr Genuss. Und wie immer, passt gut auf euch auf. Alles Liebe, eure Alex.